Markus lässt heute durchblicken, dass sein Verhältnis zu einem gewissen Vierbeiner bestenfalls als lauwarm zu bezeichnen ist.
Moment, ganz nett ist auch immer schön. Nett ist auch Nachbars Hund.
Thorsten hingegen positioniert sich als entschiedener Gegner eines nostalgischen Recyclings.
Das jetzt auszumotten, finde ich eine kreative Bankrotterklärung.
Und Hanna stiftet mutwillig weitere Verwirrung unter all denen, die sich aktiv gegen das Aussterben des Mammuts einsetzen.
Die Pinguine, die leben doch da, wo die Eisbären leben.
Ich freue mich, heute in unserer Runde einzuführen mit einem Thema, das in den letzten Tagen, Wochen propagiert wurde. Und ich denke, es ist ein ganz spannendes Thema. Das Branchenblatt oder die Branchenwebsite Horizont veröffentlicht jährlich ein Kreativranking der kreativsten Marken. Dieses Kreativranking ist aufgebaut auf einer Auszählung der meistvergebenen Preise bei den großen Kreativwettbewerben, sowohl national, international. Und dort sammeln Marken ihre Punkte, um in diesem Ranking weit nach vorne zu kommen. Dieses Jahr liegt auf Platz 1 die Marke Penny als kreativste Marke Deutschlands. Und ich denke, das ist ganz spannend, sich anzugucken, weil im Wesentlichen ergibt sich der Preis aus einer Kampagne, die 4 Wochen im Einzelhandel zu sehen waren, nämlich die Price Packs. Wer sich noch erinnert, im Jahr 2024 nutzte Penny die Verpackung von einigen ihrer wichtigsten Produkte, sogenannten Eckprodukten, um den Preis prominent auf dem Produkt anzubringen. Nicht nur mit einer Markierung oder einem Kleber, nur mit einem QR-Code, sondern ganz aktiv auf der Verpackung selbst. Diese Aktion, die sowohl in den Läden durchgeführt wurde, als auch medial unterstützt wurde, war der meistprämierte deutsche Beitrag dieses Jahres, inklusive dem Grand Prix und Mehrfachgold bei den Cannes Lions, sowie Erfolgen beim ADC und beim Effi. Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, noch ganz interessant, auf dem 2. Platz landet Hornbach. Und Hornbach hat diese Preise gewonnen mit unterschiedlichsten Kampagnen. Aber worum es mir erstmal geht, ist, dass eine Kreativmarke, und das würde ich mir fast nur auf der Zunge zergehen lassen, die kreativste Marke Deutschlands wird ausgezeichnet als Discounter, ein Discounter, der über den Preis seiner Produkte auf der Verpackung spricht, wenn man es mal ganz platt macht. Mich würde mal interessieren, ist das eine echte Kreativplatzierung? Oder wie seht ihr das?
Man muss da schon nochmal drauf schauen, was überhaupt in diesem Ranking drinsteht. Und du hast es beschrieben. Und ich glaube einfach, dieser Titel ist irreführend, wenn man von den kreativsten Marken des Landes spricht. Der korrektere Titel wäre ja wirklich Marken mit den meisten Preisen. Oder wenn man noch korrekter sein will, Agenturen mit den meisten Preisen. Meistens entscheiden ja die Agenturen, welche Arbeiten sie einreichen. Und das ist ja schon immer recht interessant zu sehen. Da werden dann die Arbeiten eingereicht, wo von Unternehmen, die eben hohe Budgets haben, dazu würde ich jetzt auch Penny zählen. Und dann findet man ja häufig auch so NGOs und kleinere Initiativen, die ebenfalls in diesen Kreativrankings vorkommen, einfach weil die eingereicht werden von den Agenturen, um sich schon nochmal ein bisschen das Image aufzupolieren. Und dementsprechend, ich finde, es ist ein verzerrtes Bild. Der Titel ist natürlich völlig irreführend. Wenn man sagt, das sind die kreativsten Marken, es zeigt einfach nur das, was eingereicht wurde und das, was prämiert wurde. Wenn wir jetzt darüber diskutieren, ob diese Arbeit zu Recht prämiert wurde, dann würde ich schon sagen, dass es interessante Anknüpfungspunkte gibt. Und ich finde auch, wenn man nochmal draufschaut und sich diesen Kampagnenfilm anschaut, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, wie diese Jury-Sitzungen abliefen und warum man dann zu diesen Entscheidungen gekommen ist. Es war einfach zu der Zeit wahnsinnig aktuell. Wir hatten das ganze Thema rund um die Inflation der Preise, aber dann auch Themen wie Shrinkflation und dann zu sagen, hey, wir nutzen jetzt mal ganz ungewöhnlich die Verpackung als Kommunikationsmedium. Wir reichen das in unterschiedlichen Disziplinen dann ein, die häufig nicht so überlaufend sind, eben wie Publishing, Print, Verpackung, Purpose etc. und spielen das darüber, dann ist es für mich jetzt nicht so unerwartet. Aber ich stimme dir zu, dass es jetzt nicht die kreativste Marke sicherlich des Landes ist, auch nicht aus meiner Sicht. Trotzdem fand ich die Aktion per se nicht schlecht. Natürlich hat sie auch ihre Schwächen, wenn man drauf schaut, nach 4 Wochen war das Ganze wieder durch, aber an sich eine schöne Arbeit.
Im Grunde muss man sagen, gut, dass die diese Kampagne nur 4 Wochen genutzt haben. Für mich ist das schon kreativ, aber es ist eher so eine Promotion. Das ist keine Kampagne. Also was ist hier die Plattform? Was ist hier das Fundament? Das sehe ich hier überhaupt nicht. Wie du richtig sagst, Hanna, für einen Einzelschlag gut gemacht. Also der zweite gefällt mir viel, viel besser. Hornbach, wenn ich mich recht entsinne, war in diesem, sagen wir es doch so, merkwürdigen Ranking im Vorjahr sicherlich zu Recht auf Platz 1. und ist halt jetzt diesmal Sondereffekt Penny Zweiter geworden. Aber hier haben wir ein Fundament, hier haben wir immer wieder wirklich hochkreative Lösungen. Bei Hornbach kann ich nachvollziehen, dass man Hornbach zur kreativsten Marke in Deutschland erklärt. Wenn ich mir jetzt diese Penny-Kampagne genau ansehe, dann finde ich sie strategisch auch noch vollkommen falsch. Penny ist ja vom Value Positioning her the same for less. Und hier ist immer die Aufgabe, strategisch deutlich zu machen, the same. For less sollte ja eigentlich kein Problem sein. Und for less machst du auch nicht deutlich mit einzelnen Preisen, sondern damit, dass du verankerst, dass es bei dir immer den günstigsten Preis, den billigsten Preis gibt, den berühmten Dauerniedrigpreis. Ja. Ansonsten ist dein Job zu zeigen, the same. Und wenn wir uns aktuell umsehen in der Schweiz, ist es das, was die Migros gerade macht, finde ich durchaus kreativ. Diese Kampagne, wo sie Markenartikel nehmen, aber natürlich nicht vorstellen, sondern ihre Handelsmarken abbilden und sagen, wie die bekannte Ketchup-Marke. Man kann sich nicht dagegen wehren, man denkt Heinz und drunter steht dann nur günstiger Migros. Oder wie die bekannte Energy-Drink-Marke. Man kann sich auch nicht dagegen wehren, man denkt Red Bull und drunter steht nur günstiger. Discounter, Hard-Discounter, müssen immer in dieser Richtung werblich arbeiten und nicht auf less setzen, sondern auf the same in ihrer Kommunikation.
Ich bin da voll bei dir und das, was du an der Migros ausführst, das hat was mit der kreativen Ausdeutschung des Ganzen zu tun und das verstehe ich auch, wenn man auch an Denner-Kampagnen denkt und dergleichen. Aber darum geht es mir gar nicht, mir geht es um was anderes. Da schreibt jemand platt auf seine Verpackung rauf den Preis und sagt, das ist jetzt was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, was ihr da dran kreativ findet, weil es ist das Platteste vom Platten, was es gibt. Klar kann es jetzt sagen, bunte Verpackung gestaltet etc. Aber ihr seid doch die beiden, die über ikonische Produkte reden und da ist nichts Ikonisches dran, gar nichts, überhaupt nicht.
Also das Design ist schon nicht schlecht. Man müsste es halt ein bisschen länger pflegen und durchziehen. Aber
ist eine Toastbrotverpackung. Da steht ja ein Preis drauf.
Also, die Haferflocken oder die Mayo. Das ist
Kollegen,
schon
wenn,
ganz
das für euch schon, wenn das für euch schon ikonisch ist, dann muss ich euer Buch nochmal lesen.
Nein, es ist nicht ikonisch. Es sieht trotzdem ganz nett aus.
Moment, ganz nett ist auch immer schön. Nett ist auch Nachbarshund. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Kreative wo in welchen Räumen saßen, in Jurys und sich Dinge angeguckt haben und zum Schluss dann sagen, genau, ein aufgedruckter Preis aus der Verpackung, das ist ein Preis wert. Was sagt denn das über die Kommunikation aus?
Markus, aber der Punkt ist ja, die schauen ja nicht die Packung an, die schauen den Case-Film an.
Das ist auch völlig in Ordnung, aber trotzdem musst du dich fragen, wer stand da im Wettbewerb mit denen?
Ja, aber das ist halt das, was dann auf einmal in die Berücksichtigung reinfließt. Es tickt so viele Boxen, die so relevant sind für diese Wettbewerbe. Es ist relevant zu der Zeit, es hat eine Kundenorientierung, es ist irgendwie originell auf dem Medium, was genutzt wird. Es ist ungewöhnlich. Ich als Mensch, der jetzt das nur so sieht, mich holt es jetzt auch nicht so ab. Aber wenn du dich wirklich reindenkst, wie solche Prozesse ablaufen, und das ist ja natürlich die Krux an solchen Wettbewerben, dass es dann darum geht, dass man extra einen Case-Film aufstellt, dann gewinnt es.
Aber deswegen interessiert mich ja genau diese Kampagne.
Ich finde aber den Punkt eben, den Thorsten auch gesagt hat, absolut wichtig, es ist ein Einzelschlag und man bewertet halt hier nicht die Kreativität in der gesamten Markenstrategie. Aber das ist auch nicht der Anspruch von diesen Awards.
Das ist eben eine Frage. Im Grunde kann man auch sagen, hier feiert eine Branche sich selbst. Hier hat eine Branche auch ein Problem, dass sie sich bei vielen dieser Awards für das Falsche feiert. Es gibt andere Awards auch, von der Idee her zum Beispiel der Effie Award, wo sich die Branche für das Richtige feiert. Nämlich, wir nehmen Geld und setzen es effizient ein. Ich denke, das ist schon hier ein Punkt. Hier wird etwas gefeiert, was, wenn man genauer rauf schaut, wie hast du formuliert? Ich glaube, war schon das richtige Wort. Nett ist, aber eben auch nicht mehr.
Ja, eben.
Ja, so. Ja. Und zu nett fällt mir auch noch was anderes ein als mit dem Hund. Nur um es mal zu sagen, ich sage es natürlich nicht. Aber Markus, jetzt ein Wort. Ja. Weder Hanna noch ich haben hier je das Wort ikonisch in den Mund genommen, sondern wir haben hier von Promotions, Sondereditionen und solchen Dingen geredet. Das ist ihr, wenn man unser Buch korrekt gelesen hat, einzuordnen unter Edutain. Und dann können wir drüber streiten, ob das gutes Edutainment ist oder nicht. Und Hanna tendiert zu nett, du zu nicht nett. Und mir ist es eigentlich egal. Oh. Ich habe die große Freude, in unser zweites Thema einführen zu dürfen. Elon Musk hat kürzlich seine Jahrespressekonferenz fürs Tesla-Geschäftsjahr 2025 gegeben und natürlich einen Ausblick auch in die Zukunft. Und ich möchte nur einige der Highlights benennen. Erstes Highlight, er musste zum ersten Mal einen Umsatzrückgang verkaufen, und zwar von 97,7 Milliarden US-Dollar auf 94,8 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig ist auch der Gewinn eingebrochen, und zwar um solide 40%. Wenn man genauer hinschaut, hat dies verschiedene Ursachen, aber eine zentrale Ursache ist, dass Tesla schlicht weniger Fahrzeuge verkauft hat, nämlich nur noch 1,6 Millionen. Das ist ein Absatzrückgang von 8,5%. Elon Musk hat dann weiter verkündet, dass er die Produktion des Model S und des SUV-Modells X einstellen wird. Die Produktionsanlage im kalifornischen Fremont soll umgestellt werden auf den Optimus-Roboter. Damit ist auch verbunden seine zweite große Nachricht, nämlich ein massives Investitionsprogramm in physische KI. Das ist zum einen Investition in diesen humanoiden Roboter, der Ende 27 auf den Markt kommen soll, und natürlich auch Investition in Robotaxis, die bei Tesla auf den Markennamen Cybercab hören. Er steigert die Investitionen wirklich massiv von 8,6 Milliarden US-Dollar in 25 auf 20 Milliarden in 26. Meine Frage an euch, wie ordnet ihr das ein? Ist Tesla überhaupt noch ein Automobilunternehmen oder ein Mobilitätskonzern? Ist das jetzt der Anfang vom Ende von Tesla als Ikone der Elektromobilität?
Na, ich glaube, die Zeichen, die man an der Wand der letzten Jahre schon erkannt hat, die werden jetzt deutlicher. Und es zeigt sich, was Elon Musk aber immer gesagt hat, es geht ihm nicht nur um Auto, es geht ihm um Zukunft, es geht ihm um 10x-Geschichten. Den Proof of the Pudding und the Proof of Concept, dass E-Mobilität funktioniert, hat er gezeigt, indem das Modell S 2012 auf den Markt kam. Das ist eine Plattform, die jetzt über 14 Jahre alt ist. So lange halten sich andere Plattformen in der Automobilindustrie nicht, das muss man mal ganz ehrlich sagen. 2015 kam dann auch noch die Design-Innovation raus mit dem Model X, also mit diesen Flügeltüren, die einen extremen Unterschied gemacht haben, wo er also auch nochmal gezeigt hat, er kann in eine andere Richtung gehen. Aber das waren die großen Zeiten der E-Mobilität für Tesla. Und ich glaube, was danach gekommen ist, ist die Demokratisierung über das Model 3 und dergleichen und in die günstigen Varianten einzusteigen. Man darf es nicht vergessen, der Wettbewerb hat nachgeholt. Der Wettbewerb ist in denselben Klassen unterwegs. Die Chinesen holen auf. Das ist alles nicht mehr das Land von Milch und Honig ohne Wettbewerb. Da ist heute richtig was los. Das ist kein Blue Ocean mehr, das ist ein Red Ocean. Und ich glaube, genauso wie auch so ein Automobilvorreiter wie Henry Ford nicht nur über Autos nachgedacht hat oder über Fertigungsanlagen oder andere Dinge, so geht Elon Musk jetzt einen ähnlichen Weg und konsolidiert. Er tut dasselbe ja auch mit seiner XAI und seinem SpaceX-Delikt da zusammen. Ich sehe da unheimlich viel Konsequenz hinter. Ob der Humanoid es dann sein wird, ist wieder eine andere Frage. Aber er setzt ein Zeichen, dass er mit seinem Unternehmen in eine neue Phase geht. Und das finde ich extrem spannend.
Das ist jetzt so positiv ausgelegt. So kann man es ja zum einen sehen. Und zum anderen kann man aber schon auch betrachten, in welche Märkte er jetzt intensiv reingeht. Und die sind auch jetzt schon stärker besetzt, als es damals die Elektromobilität war. Also da war schon noch Unternehmen Tesla fortschrittlicher unterwegs, würde ich sagen, als jetzt bei den Robotern und den Robotaxis. Klar, da steckt er jetzt unheimlich viel Geld rein und er hat auch gute Leute und man hat die entsprechenden Ressourcen. Ich wäre trotzdem verhaltener, einfach wenn man jetzt mal auf die Märkte schaut, wer dort schon unterwegs ist. Gerade bei den Robotaxis, also Google mit Waymo ist ja schon eine ganz andere Hausnummer. Haben jetzt auch nochmal gerade diese Woche eine große Finanzierungsrunde gehabt, expandieren ohne Ende. Und da wäre ich jetzt verhaltener in meinem Optimismus, ob Tesla da das aufholen kann. Ähnlich eben, wenn wir auf die Roboter schauen. Und dann gibt es ja noch die weitere Wette mit der eigenen Chipfertigung. Auch da gibt es starke Konkurrenz. Es ist ein besetztes Feld und Ja, ich wär verhalten. Aber die Zeichnerzeit, du hast es eben begründet, warum die Verkäufe zurückgehen und wie sich der Markt entwickelt hat, ja, sind sicherlich herausfordernd im Automobilbereich, dementsprechend schlüssig sich umzuorientieren, aber sicherlich nicht so offen noch, wie es damals war. Zu Zeiten 2014.
Wenn man rein auf die Automobilität schaut, die unter dem Namen Tesla verkauft wird, hat man ein tristes Bild. Wir haben gerade gehört, dass also zwei Modellreihen eingestellt werden, die man auch in der Vergangenheit nicht mehr besonders gut verkauft hat. Dann möchte ich erinnern an den berühmten Cybertruck, für den Produktionskapazitäten vorliegen von 125.000 Stück pro Jahr und die sollten eigentlich auf 250.000 gesteigert werden. Tatsächlich haben sie in 2025 knapp 20.000 von diesen Cybertrucks verkauft. Und auch wenn man das Erfolgsmodell der Elektromobilität anschaut, nämlich das Model Y, dann klar ist es immer noch das weltweit meistverkaufte Elektrofahrzeug. Allerdings neu, modern ist es überhaupt nicht mehr, sondern es hat halt einen Facelift verpasst bekommen. Und wenn wir jetzt in den Automobilmarkt Europa gucken, dann haben wir jetzt einen ganz anderen Gewinner mit einer ganz anderen Strategie und das ist der Volkswagen-Konzern, der halt skaliert und auf der anderen Seite Choice anbietet, ohne Ende. Mit der brutalen Markenvielfalt, die dieser Konzern hat, über die Marke Volkswagen, Skoda, Cupra, gerne auch immer nach Porsche. Und dann natürlich Modellvielfalt ohne Ende. In 2025 hat der Volkswagen-Konzern auch Tesla überholt in Europa. Es gibt letztendlich nur noch die Norweger, die aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen auf Tesla setzen.
Ja, plus hierzulande eben BYD noch, ne? Auch nicht zu vergessen.
Nein, das ist ja noch was anderes, dass es noch andere Konkurrenten für Tesla gibt. BYD oder in Segmenten sowas wie Polestar. Wir wollen auch nicht die neue Reihe von BMW vergessen und, und. Der Wettbewerb ist einfach brutal da. Wenn Tesla nur Auto machen würde, würde ich jede Tesla-Aktie verkaufen.
Nochmal, ich ordne das nur ein im Rahmen einer sogenannten Desinvestitionsstrategie, um sich neu auszurichten. Dass das in den anderen Märkten jetzt auch noch fordernd ist, keine Frage. Dass es um Tesla lange nicht so gut steht, wie Elon Musk das immer propagiert hat, das ist mir schon klar. Aber du kannst jetzt nicht noch darauf warten, dass du da noch irgendein Modell nochmal 2 Jahre länger ziehst, was 14 Jahre alte Technologieplattform, so ein altes iPad würde keiner mehr anrühren. Das ist konsequent durchgezogen. Ich winde dem da auch beileibe kein Kränzchen, weil die Zukunftsmärkte, in die er reingeht, ja, die sind halt auch schon definiert. Da gebe ich euch vollkommen recht. Ich finde es einfach nur in der Konsequenz, jetzt das zu tun, ihm bleibt ja fast nichts anderes übrig. Er kann ja noch 2 Jahre warten, dann verkauft er gar keine Autos mehr. Und dann kann er keine Roboter auf seine Parkplätze in Fremont stellen, weil da die Autos noch stehen. Also ist auch doof. Ja? Also,
ich bin ja kein Technologe. Aber wenn ich mir eben, Hanna, du hast es ja schon ausgeführt, nur den Markt der Robotaxis ansehe, habe ich den Eindruck, dass Alphabet mit Waymo hier einen Vorsprung hat. Alles, was ich lese, sagt, die Technologie, die Waymo einsetzt, ist zwar teurer, aber es ist halt auch die sichere Technologie, das Auto autonom nicht zu steuern, nur durch Kameras wie bei Tesla, sondern durch multiple Quellen, aus denen die Informationen ins Auto kommen, Laser und Radar etc., neben Kameras. Und auf der anderen Seite, Alphabet ist ein anderer Wettbewerber als die, würde ich behaupten, vor 15 Jahren doch etwas zu selbstbewusste traditionelle Automobilindustrie.
Ich würde gerne zum Abschluss mit euch den neuen Spot von Pepsi diskutieren. Pepsi hat anlässlich des Super Bowls, der jetzt ja kurz bevorsteht, einen neuen Spot lanciert. Er zeigt den Coca-Cola-Eisbären. Kleine Nebenbemerkung, welcher ja zu den ikonischen Brand Assets der Marke Coca-Cola zählt. Dieser Eisbär führt mit verbundenen Augen eine Blindverkostung durch. Er macht das, er trinkt und das Urteil fällt wie folgt aus: Pepsi schmeckt besser als Coca-Cola. Um das jetzt zu verarbeiten, geht es für den Bären zum Therapeuten und dieser Therapeut hilft dem Bären dann nach dem anfänglichen Schock zu erkennen, dass das Pepsi-Leben doch viel besser ist. Nicht nur schmeckt Pepsi besser, er findet mit Pepsi eben auch die Liebe oder zumindest eine Affäre, ebenfalls Eisbär und ebenfalls Pepsi trinkend. Der Spot endet dann mit einer Anspielung auf den Kisscam-Skandal beim Coldplay-Konzert im vergangenen Jahr. Und im Gegensatz zu den realen Protagonisten, die man eben im letzten Jahr gesehen hat, stehen die beiden Eisbären zu ihrer Zuneigung bzw. zu der Zuneigung zu Pepsi. Diese halten sie nämlich in der Hand. Das soweit zur Story des Spots. Jetzt noch ein kurzer Einblick zum Hintergrund. Der Spot ist ja Teil der langjährigen Rivalität zwischen den Marken Coca-Cola und Pepsi. Und Pepsi hat ja schon 1975 erstmals diese Pepsi-Challenge umgesetzt, in der sie Tische in Einkaufszentren aufgestellt haben und Konsumenten eingeladen haben, am Geschmackstest teilzunehmen. Auf diese Kampagne von 1975 wird häufig referenziert. Es ist eine der bedeutendsten der Marketinggeschichte, kann man sagen. Und nun knüpft man eben viele Jahrzehnte später dort nochmal dran an. Umgesetzt wurde jetzt der aktuelle Spot vom Oscar-prämierten Filmemacher Taika Waititi, welcher auch gleichzeitig den Therapeuten des Eisbärs spielt. Der Spot wird beim Super Bowl gezeigt und vorher und nachher durch Out-of-Home-Maßnahmen, TV, Social, Influencer-Content und Podcasts begleitet. Ist das eine brillante Kampagne oder nicht?
Ja, eindeutig nicht. Ich verstehe die Kampagne, weil Pepsi-Cola steht in den USA markenstrategisch das Wasser durchaus bis zum Hals. Wir denken vielleicht alle immer noch, Pepsi-Cola ist in den USA die klare Nummer 2 hinter Classic Coke, ist aber schlichtweg nicht der Fall. Sie sind lediglich Vierter. Coca-Cola, also Classic Coke, hat in den USA einen Marktanteil von 19% und Pepsi-Cola dümpelt bei 8% herum. Vor Pepsi-Cola haben wir Dr. Pepper, das ist auch eine Cola, und die Coca-Cola-Marke Sprite. Und hinter Pepsi-Cola haben wir den Diet Coke, auch aus dem Hause Coca-Cola. Also denen steht markenstrategisch das Wasser bis zum Hals. Sozusagen die gute alte Idee hier wieder auszugraben, wir machen die Pepsi-Challenge, ich würde sagen nachvollziehbar. Mal wieder zeigen, wir sind die Nummer 2. Aber früher war das richtig gut gemacht und ich finde das hier lausig umgesetzt. Ich wäre happy, wenn ich der Markenchef bei Coca-Cola bin, dass mein Brand Asset für teuer Geld beim Super Bowl vorgeführt wird, nämlich mein netter Eisbär. Der bleibt hängen und der gehört nun mal Coca-Cola und nicht Pepsi-Cola.
Naja, also ich bin bei dir. In der strategischen Analyse ist das ein Souvenir an alte Zeiten. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass sie den Eisbär nett umgesetzt hat. Der ist viel charaktervoller als der Eisbär bei Coca-Cola, der immer nur Hüll macht und in den Spots nur wirklich nicht irgendwie eine richtige Rolle spielt und hier eine Persönlichkeit kriegt. Und ich finde einfach die Reaktion, die er zeigt, auf dass die Pepsi ihm besser schmeckt, wir erinnern uns alle an die Tests, ich jedenfalls aus den 80er Jahren bei uns an der Schule. Mich als Traditionalist spricht der Spot an. Der hat bloß den Bruch, dass der dann zum Shrink geht und hinterher rausgeht und zufällig eine Bärin auf der Straße am Schaufenster trifft. Da knickt's für mich ein bisschen. Aber grundsätzlich die Idee zu sagen, komm, wir gehen nochmal die alte Geschichte an, weil die sind eigentlich im Geschmack besser, ist ein guter Anfang und sehr sympathisch gemacht. Das, was hinten raus dann quasi nochmal als leichter Purpose-Punch kommt, wir stehen zu dem, was wir tun, kann man noch drüber diskutieren, ob das nicht zu viel ist für den amerikanischen Zuschauer während eines Super Bowls, wo man eigentlich die Buffalo Wings und sonst was in der Hand hat. Aber im Großen und Ganzen finde ich es, ist es ein lobenswerter Versuch, sich darum zu kümmern, die Marke Pepsi wieder in den Ring zu schicken.
Also nett war ja vorhin das Wort, was du an uns kritisiert hattest, ne?
Ich behaupte jetzt nichts anderes. Bin da jetzt weit davon entfernt, in Euphorie auszubrechen. Aber ich finde den schnucklig. Ich finde, das ist eine gelungene Geschichte, die die da erzählen. Fertig.
Ja, ich finde auch. Also ich finde schon, das ist herzig gemacht mit den Charakteren und dem Eisbär und dem Therapeuten. Ich finde an sich, ist es eine schöne Geschichte. Und ich verstehe auch diesen Punkt, das wieder zu aktualisieren für nachfolgende Generationen. Weil ich glaube, den Pepsi-Test würden jetzt sicherlich unter den jüngeren Generationen die wenigsten kennen. Und daran nochmal anzuknüpfen, finde ich per se nicht schlecht. Ich glaube auch nicht, dass jetzt der Eisbär per se hängen bleibt und man diesen Spot nur mit Coca-Cola in Verbindung bringt. Da gab es ja auch Werbetests, die gezeigt haben, die meisten Menschen assoziieren diesen Spot schon mit Pepsi und nicht mit Coca-Cola. Das würde ich eher als geringer einstufen. Und man muss ja schon auch sagen, Pepsi ist natürlich in einem umkämpften Markt, aber gerade in diesem Segment, für das sie auch werben, also für die zuckerfreien Varianten, haben sie ja extrem aufgeholt und sind sie am Wachsen. Also sie wachsen stärker als Coca-Cola und daran jetzt eben anzuknüpfen und sich nochmal darüber zu aktualisieren und die Köpfe zu bringen, finde ich per se nicht schlecht. Was ich kritischer sehe, ist, wenn das der einzige Kern der Marke ist, dass man immer halt nur auf diesen ersten einhaut oder immer nur diese Differenzierung über den Geschmack aufzieht, weil man damit niemals die Nummer eins schlagen wird. Es ist halt einfach weniger differenzierend und weniger interessant, als wenn man die Nummer eins ist. Ich weiß nicht, ob es nicht erfolgreicher wäre, mal eine eigene Geschichte zu erzählen, als immer nur zu sagen, hey, wir schmecken eigentlich besser als die Nummer eins.
Das denke ich eben auch. Und die andere Geschichte, die Pepsi-Cola in der Vergangenheit überragend immer wieder erzählt hat, ist, dass die größten Popstars dieser Welt Pepsi-Cola trinken. Überschrift Choice of a New Generation. Und eine neue Generation gibt es ja immer. Den Pfad finde ich viel besser als diesen Challenge-Ansatz, der vor Jahrzehnten im Höhepunkt des Soda Wars funktioniert hat, weil er da auch neu war, überraschend war, weil es da tatsächlich auch, wie wir alle wissen, strategische Fehler auf Seiten von Coca-Cola zeitweise gab. Aber das jetzt auszumotten, finde ich eine kreative Bankrotterklärung.
Ich würde gerne nochmal auf die Soda Wars zurückkommen. Es gibt schöne Studien, die zeigen, dass Pepsi und Coke ihre Werbeetats zu der Zeit maßgeblich erhöht haben und die Marktanteile haben sich fast gar nicht bewegt damals. Also die haben quasi nur ihre Profitabilität ruiniert und eigentlich gar nicht viel erreicht damit. Sie waren zwar in aller Munde und beide Marken haben davon was abgekriegt. Und vor dem Hintergrund nochmal dieses Spiel aufzumachen, weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Auf der anderen Seite wollte ich gerade darauf hinaus, was du gesagt hast, Thorsten. Die eigentlichen, die unter dem Pepsi-Test gelitten haben, das waren die Coke-Leute selber, weil die ja glaubten auf einmal, wir müssen unsere Formel ändern, um besser zu schmecken. Und der strategische Fehler, den musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, objektiv der Bessere sein zu wollen in einem Branded Goods-Markt like hell, zeigt ja eigentlich, was da für Lernkurven hinter sein mussten bei Coca-Cola. Ich finde, das ist eine gut gemachte Reminiszenz an gute alte Zeiten und den Versuch, sich relevant zu machen. Und da haben sie sich ein paar Elemente genommen, die passen gut zusammen. Das wird ein Spot sein, den werden einige dann auch wieder im Ranking finden, dann am Montag nach dem Super Bowl. Der wird zu den Top 10 wahrscheinlich gehören. Ja, das ist ein gut gemachter Spot.
Aber man muss schon sagen, Taika Waititi erzählt schon auch bessere Geschichten, wenn es nicht um Werbung geht. Zur Verteidigung muss man ja trotzdem sagen, der Spot ist sehr, sehr gut angelaufen. Er hat recht viel Reichweite generiert und nicht nur das, sondern auch Engagement. Also ich vermute, er kommt sehr, sehr gut eigentlich bei denen an, die dieser Spot erreichen soll.
Ja, der Welt kann man halt nicht mehr helfen.
So, ich wollte gerade fragen, wenn das die beiden Kriterien sind, an der wir Werbung beurteilen, dann möchte ich gerne mal die Brand Recognition hinterher noch sehen und vor allen Dingen mal Click-Through-Rates. Ja, also wir sind aus der Zeit, im Zeitalter der Reichweite sind wir raus, Relevanz zählt.
Ja, zum Beispiel Engagement.
Ich habe übrigens eine absolut kreative Idee für Pepsi. Ich würde einen Weihnachtsmann nehmen und den der Pepsi-Challenge aussetzen.
Ja.
Kommt sicherlich noch besser als so ein
Eisbär. Kommt Weihnachten dann.
So ein depressiver Weihnachtsmann.
Ja klar, und dann machst du noch mit ein paar, was waren das, Erdmännchen?
Pinguine
und dann hast du den ganzen Zoo mal durch.
Wieso Pinguine?
Die Pinguine, die leben doch da, wo die Eisbären leben.
Aber es ist ja kein Brand-Asset von Coca-Cola.
Doch.
Pinguin ist ein...
Die Pinguine und die Erdmännchen, klar.
Ja, waren auch dabei.
Und die Eisbären und die Pinguine kommen nicht zusammen, Thorsten.
Ja, ist schon klar, aber warum ist das ein Brand-Asset von Coca-Cola?
In den AI-Spots.
Das war's für heute. Die Marke des deutschen Discounters Penny wurde vom Fachmedium Horizont aufgrund ihrer Kampagne Price Packs zur kreativsten Marke Deutschlands im Jahr 2025 gekürt. Ist diese Top-Platzierung gerechtfertigt? Tesla verzeichnet zum ersten Mal in seiner Geschichte rückläufige Umsatz-, Absatz- und Gewinnzahlen. Gleichzeitig verkündet Elon Musk, die Produktion der Modelle S und X einzustellen und stattdessen auf physische KI zu fokussieren. Rund 20 Milliarden US-Dollar sollen in den humanoiden Roboter Optimus und in das Robotaxi Cybercab investiert werden. Ist dies wieder mal ein Aufbruch zu neuen Ufern oder schlicht der Anfang des Endes von Tesla als Ikone der Elektromobilität? Pepsi schaltet zum Super Bowl einen Werbespot, in dem der Coca-Cola-Eisbär sich der bekannten Pepsi-Challenge stellt und anschließend ins gegnerische Lager wechselt. Ist dies brillante Werbung oder das Gegenteil? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!